Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihre Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. Ab April sollen die Honorare für ambulante Psychotherapie um 4,5% gekürzt werden. Das hat der Bewertungsausschuss aus Kassen- und Ärztevertretern im März beschlossen. In der Branche wächst der Widerstand. Viele warnen, dass sich die ohnehin angespannte Versorgung psychisch Erkrankter weiter verschlechtern könnte. Was das genau für die Psychotherapeuten und ihre Patienten bedeutet, berichtet uns Susanne Gerlach. Sie ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Altwerden betrifft uns alle, früher oder später. Aber wie wir über das Altern denken, beeinflusst, wie wir arbeiten, leben und versorgt werden. Die Altersforschung zeigt, wie ein gesundes, selbstbestimmtes Leben länger möglich ist und wo uns Vorurteile und stereotype Bilder noch im Wege stehen. Heute spricht Dr. Joachim Müller, Radiologe und Medizinethiker, darüber, warum wir unseren Blick aufs Alter überdenken sollten. Und Corona ist noch lange nicht abgehakt. In Thüringen wird die sogenannte Pandemie unter die Lupe genommen. Untersuchungsausschuss und Enquetekommission sollen Maßnahmen, Entscheidungen und Fehler prüfen und Empfehlungen für die Zukunft erarbeiten. Allgemeinmediziner Dr. Gunter Frank, Sachverständiger in beiden Gremien, berichtet aus erster Hand aus den Sitzungen. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Wer in Deutschland einen Arzt braucht, hat es immer schwerer. Das Gesundheitssystem ist krank. Auf einen Facharzttermin wartet man Monate. Ärzte und Pflegekräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Und die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein Desaster. Darunter leidet die Patientenversorgung. Die neueste Hiobsbotschaft: Die Honorare für ambulante Psychotherapie sollen ab dem 1. April um 4,5% gesenkt werden, und das, obwohl die Nachfrage nach Therapieplätzen steigt. Dagegen gibt es massiven Widerstand von Ärzten, Psychotherapeuten und Verbänden. Und darüber spreche ich jetzt mit Susanne Gerlach. Sie ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und Mitglied unserer Fachredaktion. Ich grüße dich, Susanne.
Hallo Corinna.
4,5% weniger Honorar für Psychotherapeuten. Bedeutet das weniger Hilfe für Menschen in Not?
Nicht automatisch, aber es erhöht das Risiko deutlich. Die Kürzung um 4,5% bedeutet nicht, dass sofort weniger Therapieplätze zur Verfügung stehen oder gesetzlich gestrichen werden. Die Versorgungspflicht bleibt ja bestehen, aber die Rahmenbedingungen verschlechtern sich spürbar. Und genau das kann indirekt zu weniger Hilfe führen.
Ist das der Anfang vom Rückbau der psychotherapeutischen Versorgung?
Ja, so könnte man das sagen. Der Anfang vom Rückbau der psychotherapeutischen Versorgung nur insofern, dass jetzt auch eine Budgetierung bevorsteht und letztendlich durch diese Einschränkungen und durch die Kürzungen natürlich immer mehr der Eindruck entsteht, ja, die psychotherapeutische Versorgung wird ja nicht direkt abgeschafft oder wird nur strukturell verkleinert per Gesetz. Es ist eher eine schleichende Verschlechterung statt ein sofortiger Einschnitt. Das Risiko besteht, dass durch geringere finanzielle Anreize und mehr Begrenzung die Versorgung langsam weniger wird und weniger leistungsfähig wird.
Welche konkreten Folgen könnten Patienten dadurch spüren?
Also wenn wirtschaftlicher Druck steigt, könnte das langfristig dazu führen, dass weniger Kapazitäten entstehen oder erhalten bleiben. Also damit auch eine Einschränkung im Zugang. Und schon jetzt warten viele Menschen mehrere Monate auf einen Therapieplatz. Wenn Praxen unter mehr wirtschaftlichen Druck stehen oder weniger flexibel planen können, dann ist es ja wahrscheinlich, dass sich diese Wartezeiten auch weiter verlängern werden. Und längere Wartezeiten und weniger flexible Angebote, die wirken für Patienten faktisch wie ein Abbau, auch wenn formal alles bestehen bleibt. Und durch die Budgetierung, also das heißt die Verknappung der Leistung, entsteht ein System mit begrenzten Mitteln. Und das kann bedeuten, Behandlungen werden vorsichtiger kalkuliert, weniger Spielraum für individuelle Anpassungen. Und für Patienten kann sich das anfühlen wie, es geht nicht alles was eigentlich nötig wäre. Und davon sind ganz besonders Patienten betroffen, die einen höheren Bedarf haben, also Patienten mit schweren Erkrankungen.
Wie fühlt sich das denn an, diese Entscheidung für Menschen, die ohnehin schon am Limit sind?
Ja, wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, das fühlt sich in einer gewissen Weise verächtlich oder demütigt auch an, also wie eine Ohnmacht. Also es kommt ja für viele Betroffene letztendlich die Hilfe später als bisher. Hier wird einfach an der falschen Stelle gespart und die Menschen werden mit ihren Problemen allein gelassen, wenn sie jetzt noch länger warten müssen, wenn der Mangel an Therapieplätzen sich noch verschärft.
Als Begründung für die Honorarkürzungen werden überproportionale Honorarerhöhungen von 52% in den letzten 13 Jahren genannt. Gab es diese überproportionalen Honorarerhöhungen tatsächlich?
Nein, diese überproportionalen Honorarerhöhungen, die fühlen sich jetzt im Prinzip so an wie überproportional. Und das ist eigentlich eine Frechheit, denn seitdem wir im System der gesetzlichen Krankenversicherung sind, müssen wir eigentlich regelmäßig vor das Bundessozialgericht ziehen und erhalten dann Nachzahlungen, weil der Bewertungsausschuss und die Krankenkassen uns unterfinanzieren. Und wenn dann dieser Kontext der absoluten Zahlen fehlt, dann ist das Argument nicht nur die halbe Wahrheit. Wenn wir die absoluten Zahlen, also den Gewinn nach Arztgruppe nehmen, dann stehen wir in der Rangordnung ganz unten. Und wenn die Gruppe die niedrigsten Honorare hat und entsprechend der angenommenen Gleichstellung von Psychotherapeuten und Fachärzten um ihre Erhöhung kämpft und hier und da ein paar Prozentpunkte erzielt, dann hat diese Gruppe in relativen Zahlen eben am meisten Erhöhung bekommen. Das ist eigentlich lächerlich und da liegt meiner Ansicht nach der Knackpunkt, der zu dieser Entscheidung geführt hat. Ärzte haben bisher immer schon die höheren Honorare erzielt und deshalb in der letzten Zeit keine so hohen Steigerungen gehabt. Psychotherapeuten haben diesbezüglich einfach nur ein wenig nachgezogen und sind noch lange nicht angeglichen. Und für ihre Ausbildung haben sie einen sehr kostenintensiven und auch sehr entbehrungsreichen Ausbildungsweg auf sich genommen. Und dafür müssen sie ja jetzt noch die Schulden abtragen, denn in dieser Zeit wurden sie nicht honoriert.
Ja, das dauert ja auch 10 bis 15 Jahre, bis ein Psychotherapeut inklusive Studium und Aufbau der Praxis dann einen guten oder respektablen Lohn erzielt. Warum denkst du denn, dass das so ist, dass andere Ärzte besser entlohnt werden als die Psychotherapeuten?
Ach, das hat ganz historische Gründe. Also die Fachgruppe der Psychotherapie, die steht immer schon so ein kleines bisschen in der Kritik. Ja, und ich kann mich erinnern, als vor 30 Jahren in Deutschland die Entscheidung getroffen wurde, diese Fachgruppe mit einzugemeinden in die kassenärztliche Versorgung, gab es da schon viel Widerspruch. Und man spricht dieser Fachgruppe ein bisschen die Kompetenz ab. Das sind die Psychos und die haben nicht so viel Ahnung, so könnte man es auch sagen. Also sie werden so ein kleines bisschen herabgewürdigt, schon immer. Und ich glaube, damit hat es auch zu tun.
Die Psyche spielt ja eine nicht unerhebliche Rolle bei der Gesundheit des Menschen. Ist das wie nicht wirklich bekannt oder wird das nicht respektiert?
Ja, ich glaube, das ist schon sehr bekannt. Gerade in den letzten Jahren ist ja der Bedarf extrem gestiegen und auch die Kosten, die das verursacht, dass viele Menschen psychisch erkrankt sind, die sind ja nicht unerheblich. Ich glaube, es gibt gute Daten darüber, dass die Arbeitsausfälle, die jetzt so gestiegen sind, auch mit der psychischen Erkrankung vieler Menschen zu tun hat, die jetzt an Depressionen oder an Burnout und Angststörungen leiden. Und insofern sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass das auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, die psychische Gesundheit eines Menschen.
Ja, und gerade in deinem Bereich bei Kindern und Jugendlichen, da hat sich das ja sehr gesteigert in den letzten Jahren.
Ja, tatsächlich ist das desaströs und besonders kurzsichtig, finde ich. Da ist Psychotherapie wichtiger denn je. Das geht um die Zukunft unserer nächsten Generation und auch um deren Fähigkeit, am Leben teilzunehmen und sich einzubringen. Und da gibt es ja wirklich gute Daten darüber, dass bei Kindern und Jugendlichen der Anstieg der Erkrankungshäufigkeit besonders deutlich ist. Also teilweise viel stärker als bei den Erwachsenen. Psychische Probleme sind inzwischen der häufigste Grund für Krankenhausbehandlung bei 10- bis 19-Jährigen in Deutschland. Und das sind Kosten, die eine ambulante Psychotherapie vermeiden hilft. Einzelne Störungen, also zum Beispiel Angststörungen, Depressionen, Panikstörungen, Essstörungen, die sind so enorm gewachsen und bedeuten natürlich damit auch einen erhöhten Therapiebedarf. Und schon jetzt gibt es da enorme Wartezeiten, über 6 Monate und manchmal sogar über 1 Jahr. Und trotzdem setzen die Krankenkassen hier den Rotstift an. Dafür fehlt mir das Verständnis.
Ja, droht denn jetzt eine Situation, in der sich Therapeuten wirtschaftlich entscheiden müssen, wen sie behandeln?
Naja, das könnte man tatsächlich so sagen, dass so eine Situation droht, weil der Psychotherapeut, der hat ja eine gewisse Präsenzzeit, also, und die ist limitiert. Wir können nicht mehr Patienten in einer kürzeren Zeit behandeln. Und wenn nun auch noch ein Budget aufgestellt wird und Leistungen gedeckelt werden, dann kann nur ein bestimmter Prozentsatz von psychisch kranken Menschen eine Behandlung in Anspruch nehmen. Und dann überlegt man sich natürlich genau mit dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht, wie viel kann ich in dieser Zeit auch an Gewinn erzielen, damit ich meine Praxis am Laufen halten kann.
Und wenn man die Zahlen anschaut, dann ist es ja schon, ich würde mal sagen, nicht unbedingt ein riesiger Betrag, den man damit einspart. Diese Honorarsenkung, eben diese 4,5%, die führen im Gesundheitswesen gerade mal zu einer Einsparung von 0,05%. Und dafür wird jetzt ein ganzes Versorgungssystem unter Druck gesetzt. Ist das nicht absurd?
Ja, und das ist meiner Ansicht nach völlig absurd und wie gesagt sehr kurzsichtig, weil am Ende das die ganze Gesellschaft teuer zu stehen kommen wird.
Ja, und wie du sagst, ist es am falschen Ort gespart. Kommt denn jetzt die versteckte Rationierung, also weniger Therapie, durch die Hintertür?
Ja, so könnte man es sagen. Vermutlich ist die Psychotherapie der Politik, aber auch Teilen der Ärzteschaft schon lange ein Dorn im Auge. Und Psychotherapeuten bieten ja nicht nur eine Leistung an, sondern sie bieten sich als zugewandtes Gegenüber. Und wie ich vorhin gesagt habe, diese klare Zeit, die man für jeden hat, an. Und in dieser Zeit haben sie wirklich ihre volle Zuwendung für einen einzelnen Patienten. Und in vielen Arztpraxen gibt es ja da einen viel schnelleren und hochfrequenteren Ablauf. Und häufig fühlen sich Patienten dann einfach unverstanden oder als kleines Rädchen in einem großen Apparat. Der Psychotherapeut dagegen, der muss mit seiner festen Zeit, die er ausschließlich dem psychisch kranken Menschen widmet, ganz andere Problemlagen und muss ganz andere Möglichkeiten aufbringen, um Problemlagen zu verstehen und auch zu behandeln. Und das limitiert ihn, denn er kann eben halt seinen Praxisumsatz nicht durch mehr Patienten steigern, hat nur diese feste Behandlungszeit. Und wenn die nun schlechter vergütet wird, muss er automatisch mehr Patienten behandeln, was die Qualität beeinträchtigen wird. Wer kann schon an einem Tag komplexe Problemlagen von 10 oder 12 Menschen verkraften und dabei einfach immer noch empathisch bleiben?
Da ist von Budgetierung gesprochen, bedeutet das am Ende, wer zu spät kommt, bekommt keine Behandlung mehr?
Ja, genau das bedeutet es.
Steuern wir denn jetzt in Deutschland auf eine Zweiklassenpsychotherapie zu?
Das sehe ich auf uns zukommen, da Psychotherapeuten ja, wenn sie weniger Honorar für die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse erhalten, natürlich privatversicherte Patienten bevorzugen werden, um nicht selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten und über ihre eigene Leistungsgrenze hinaus zu arbeiten. Auch könnten Kassenpraxen Privatversicherte für freie Therapieplätze stärker priorisieren. Also die würden dann oben auf der Warteliste stehen. Und eine weitere Reaktion könnte auch sein, dass Praxen mit Kassenarztzulassung, also KV-Sitzen, jetzt einfach sagen, ja, das ist mir einfach nicht mehr rentabel und wirtschaftlich genug, und Privatpraxen eröffnen. Und dort würden dann nur Privatversicherte und Selbstzahler behandelt, was generell lukrativer für die Psychotherapeuten wäre. Da es ja hier mehr Vergütung gibt. Für gesetzlich Krankenversicherte würde das jedoch bedeuten, dass sie in diesen Praxen die Kosten selbst tragen. Oder es gibt dieses sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Darauf müssten sie dann hoffen, das müssten sie durchkämpfen bei den Krankenkassen. Und das ist kein einfacher Prozess.
Ist diese Kürzung der Honorare schon beschlossene Sache oder gibt es da noch Möglichkeiten?
Die ist beschlossene Sache. Nein, die ist in einem eigentlich ganz neuem Verfahren durchgepeitscht wurden. Normalerweise gibt es da ein Zwei-Schritte-Verfahren und da wird nochmal der Bewertungsausschuss zur Rate gezogen. Diesmal saßen bereits alle am Tisch. Also wie ein Hauruck-Verfahren hat man das beschlossen und für den 1. April dingfest gemacht. Und na klar wird es auch Klagen dagegen geben, aber ich sehe da nicht sehr viel Handlungsspielraum, denn die Kassen sind ja leer.
Susanne Gerlach, Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche und Mitglied der Mensch- und Medizin-Fachredaktion. Ich danke dir für das Gespräch, Susanne.
Sehr gerne, Corinna.
Sie hören Mensch und Medizin, Ihre Quelle für Hintergründe zu medizinischen Entwicklungen, Wissenschaft und Forschung. Die Weltbevölkerung altert. In Berlin, Zürich, Wien, Moskau oder Tokio ebenso wie anderswo. Zwar verläuft dieser Prozess regional unterschiedlich schnell, doch die Alterung der Weltbevölkerung ist eine der wichtigsten Entwicklungen unserer Zeit. Dadurch gewinnen Fragen zu Renten, Pflege und der Länge des Arbeitslebens immer mehr an Bedeutung und zugleich verändert sich auch unser Bild vom Alter. Die Altersforschung untersucht die biologischen Prozesse des Alterns. Ihr Ziel ist es, ein möglichst langes, gesundes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, doch demgegenüber steht Altersdiskriminierung. Negative Altersbilder und Stereotype schreiben Menschen pauschal bestimmte Eigenschaften zu oder Fähigkeiten ab. Deshalb ist es wichtig, für differenzierte Altersbilder zu sensibilisieren. Das tun wir heute mit Dr. Joachim Müller. Er ist Facharzt für Radiologie mit Interessenschwerpunkt für Medizinethik. Er verbindet Medizin mit Reflexion über Lebenskrisen und Altern. Ich grüße Sie, Herr Dr. Müller.
Guten Tag, Frau Ziegerli.
Wie gehen wir in unserer Kultur mit dem Alter um? Welche Haltung haben wir dazu?
Sehr unterschiedliche Haltungen. Aus welcher Perspektive man das Alter betrachtet. Sicherlich geht der alte Mensch mit dem Alter perspektivisch anders um als der junge Mensch. Wir haben also zwei verschiedene Ausgangsprojektionen auf das Alter, die sicherlich einer Integration bedürfen.
Was bedeutet denn Altern in einer Gesellschaft, die Jugendlichkeit als Ideal betrachtet?
Die Akzeptanz eines biologischen Prozesses, auch wenn Jugendlichkeit als höchstes oder eines der höheren Ziele kultiviert werden.
Die Forschung tut sehr vieles dafür, den Alterungsprozess aufzuhalten oder sogar umzukehren. Sollte man das aus Ihrer Sicht tun?
Auf jeden Fall ein Ja zu der Frage, verbunden aber mit einem großen Aber. Wir müssen uns überlegen, ob wir von der Ausweitung der Lebenszeit sprechen oder von der Ausweitung des gesunden Lebens, der selbstbestimmten Form des Lebens in einer vorgegebenen Lebensspanne, um dahin zu kommen, den Status des Siechtums möglichst gering zu halten.
Welche Rolle sollte moderne Technik, wie zum Beispiel DNA-Analysen oder Anti-Aging-Medizin spielen?
Der weit überwiegende Teil der heute gut beeinflussbaren Langlebigkeitsgewinne bei Menschen stammt nach heutigem Evidenzstand im Wesentlichen aus Lebensstil, Sozial- und Umweltfaktoren, spezifische Anti-Aging-Maßnahmen sind biologisch plausibel, aber klinisch noch nicht in vergleichbarer Weise abgesichert, sodass es sicherlich zielführend ist, auf die drei zentralen Säulen der Lebensqualitätserwartung dahingehend zu richten, dass wir sagen, wir kaprizieren uns auf den Lebensstil, wir sagen, die körperliche Gesundheit, die mentale Gesundheit, aber auch die soziale Integration des Menschen als sicherlich Hauptfaktoren für ein entsprechend angenehmes und in Anführungszeichen gesundes Alter.
Ich habe in der Recherche für dieses Interview gesehen, dass man an der Howard University daran arbeitet, den Alterungsprozess zu stoppen, respektive umzukehren, dass wir quasi wieder jünger werden. Würde eine Abschaffung des Alters unsere Haltung zum Leben und dem Wesen des Menschseins verändern?
Auf jeden Fall. Die extremste Vorstellung wäre ja die Abschaffung überhaupt der Limitierung des Alters, das heißt also die Unsterblichkeit, wäre eine entsetzliche Perspektive, eine Entsinnlichung des Lebens, in dem Sinne, dass einfach keine Prioritäten mehr zu setzen sind, dass keine Entscheidungen mehr ad hoc zu treffen sind. Also ein Leben mit einem definierten, wenn auch möglichst nach hinten geschobenen Ende, ist auf jeden Fall eine grundsätzliche Voraussetzung, überhaupt ein menschlich von Würde getragenem Leben zu sprechen. Das heißt im Grunde, die Lebensqualität dominiert auf jeden Fall die Lebensquantität und innerhalb der Lebensqualität ist halt letztendlich der entscheidende Faktor, das Leben also zu führen und nicht allein zu leben.
Welche Rolle spielen soziale Faktoren? Was ist mit dem Spannungsfeld zwischen Lebenslänge und Lebensqualität genau gemeint?
Lebenslänge ist letztendlich ein Faktor, der nichts über das Gelingen oder über das subjektive Leben führend sagt. Leben heißt ja im Grunde, sich auch mit einer gewissen Krankheit abzufinden, aber diese Phase doch möglichst gering zu halten, dass man mit dem Leben in einer Weise zurechtkommt, dass man sagt, das Leben ist verstehbar, ist bewältigbar, ist sinnvoll und das eben möglichst lang bis ins hohe Alter, vielleicht sogar hin bis in den Krankheitszustand, wo einfach doch die Kräfte nachlassen. Das mag mit 90 Jahren Lebenserwartung so sein, das sollte aber dann auch mit 130 Jahren Lebenserwartung so sein. Die Frage ist einfach, wie viel Prozent der Lebensspanne kann man sozusagen mit dem Konzept der Sense of Coherence gestalten?
Sie meinen also das Leben führen, anstatt einfach zu leben?
Das Leben führen, das heißt, das Leben selber in die Hand zu nehmen, das Leben als Mensch, der die Rationalität besitzt, der für sich irgendwie ein Konzept des Lebens entwerfen kann, der eben dieses Konzept realisiert, das Leben dann auch versteht, dass er die Herausforderungen des Lebens bewältigen kann und er das Ganze in ein Feld transportiert, wo er Sinnhaftigkeit sieht.
Also das Leben auch so quasi altersgerecht gestalten.
Das Leben altersgerecht gestalten, das heißt, Altern ist ein physiologischer Prozess, ist keine Krankheit und es ist nicht therapiebedürftig, sondern es ist einfach zu akzeptieren, aber eben mit gewissen Hilfsmitteln, die sicherlich uns die Kultur und die Wissenschaft mit auf den Weg gegeben hat.
Welche Folgen kann es haben, wenn Menschen das Alter oder das Altern ignorieren oder verdrängen? Ich meine, man tut ja wirklich sehr viel dafür und man hat das Gefühl, die Menschen wollen gar nicht älter werden. Womit hatten das zu tun?
Mit der Stigmatisierung vielleicht auch des alten Menschen oder des gealterten Menschen. Man hat den Eindruck, dass die Vorzüge des Alters heute etwas vernachlässigt werden. Altern kann ja auch durchaus eine gewisse Perspektive für die Jugend bieten, insofern, dass bestimmte Werte da vorhanden sind und auch konzentriert zu erkennen sind und die können durchaus eine gewisse kulturelle Beeinflussung haben. Anders als beispielsweise in fernöstlichen Ländern, wo der alte Mensch doch eine etwas höhere Akzeptanz genießt und ich denke, dass wir hier das wieder lernen sollten oder das überhaupt einmal lernen sollten, das Alter zu respektieren und zu schätzen und damit auch der Angst des Überflüssigwerdens des Einzelnen etwas entgegenwirken.
Sie haben vorhin verschiedene Faktoren angesprochen. Wie kann man denn Lebensqualität im Alter besser sichern? Was bedeutet für Sie gut altern?
Gut altern heißt letztendlich in einer Weise altern, dass Missempfindungen möglichst reduziert sind, seelische wie auch körperliche Missempfindungen minimiert sind. Was das im Konkreten heißt, ist schwer zu sagen, weil das doch eine sehr subjektive Einschätzung ist, was als Missempfindung letztendlich empfunden wird. Das heißt, da werden Sie bei jedem, den Sie fragen, eine etwas andere Meinung hören. Und deshalb wird es einfach immer im Dialog mit dem Individuum entscheidend sein, herauszufinden, was für den jeweiligen Menschen das ist, was das Leben für ihn als lebenswert darstellt.
Warum machen soziale Integration, Bewegung und geistige Aktivität laut Studien den größten Teil eines gesunden Alterns aus?
Man hat festgestellt, dass degenerative Abbauprozesse damit eben durchaus positiv zu beeinflussen sind, erwiesenermaßen zum Beispiel für die Demenz, aber auch für andere Krankheiten, für andere Abbauprozesse, wobei das immer fließend ist, was Abbauprozess, was Krankheit ist. Ist offensichtlich davon auszugehen, dass es in dem Zusammenhang eine Evidenz gibt, dass diese drei Säulen letztendlich prophylaktisch wirksam sind.
Haben Sie das Gefühl, dass in unserer westlichen Gesellschaft ein gutes, gesundes Altern möglich ist? Also wird dafür gesorgt in unserer Gesellschaft, dass Menschen das tun können?
Das ist defizitär. Also ich bin nicht der Überzeugung, dass das immer gewährleistet ist. Es ist eine Frage einfach, was macht die Gesellschaft, wie steht die Gesellschaft dem Individuum gegenüber, auch wirtschaftliche Dinge, Akzeptanz, was eben auch körperliche Defizite nachher anbelangt sind, sicherlich da entscheidend. Und ich glaube, dass die Frage mit einem eher Nein zu beantworten ist.
Welche Herausforderungen entstehen denn für Gesellschaft und Politik durch eine immer älter werdende Bevölkerung?
Herausforderungen insofern, dass die Parität irgendwo geschaffen werden muss. Wenn wir die Lebenszeit ausdehnen, müssen wir natürlich mit den Ressourcen noch vorsichtiger umgehen. Wir müssen überlegen, dass natürlich eine alternde Gesellschaft letztendlich auch eine entsprechend reduzierte Geburtenrate bedarf. Das Verhältnis muss in irgendeiner Weise ja passen. Das heißt, wir haben sehr viele sozioökonomische Baustellen. Wir müssen aufpassen, dass das ganze System dann nicht auseinanderbricht. Aber denkbar ist, dass wir können Arbeitszeit verlängern, wir können sozialpflichtige Erwerbsverhältnisse ausdehnen. Also Möglichkeiten sind da sehr wohl gegeben.
Aber wäre das sinnvoll, wenn man das Alter immer mehr verlängert und die Geburtenrate senkt? Was würde denn das für die Gesellschaft bedeuten und vor allem die Produktivität der Gesellschaft?
Ja, es ist natürlich ein Systemwechsel. Das ist zu integrieren. Das ist ein komplexer sozioökonomischer Prozess. Aber er ist aus meiner Sicht sicherlich bewältigbar. Allein schon dadurch, dass wir sagen, wenn wir längere Zeiten gesund leben, in der Zeit können wir Produktivität steigern. Wir können letztendlich das Leben intensivieren auf den Einzelnen. Der Einzelne kann mehrere Berufsbilder verinnerlichen. Also Möglichkeiten sind da meines Erachtens genügend.
Wie würden Sie sich eine ideale Gesellschaft vorstellen, vor allem in Bezug auf das Leben und das Altern?
Zentraler Punkt ist die Menschenwürde. Das heißt, der Mensch hat letztendlich mit der Eigenschaft, ein Würdeträger zu sein, eine nicht unerhebliche Verpflichtung, aber auch eine entsprechende Chance. Wenn er das nicht außer Betracht lässt, wenn er mit dem Leben verantwortlich umgeht, dann ist das letztendlich durchaus ein Weg, den man einschlagen kann, dann sorgfältig mit der Ausdehnung der Lebenserwartung umzugehen, sorgfältig einfach auch mit der Gestaltung des Lebens umzugehen. Dreh- und Angelpunkt ist in dem Fall wirklich die Menschenwürde.
Manche stellen sich vor, das Leben auf 1000 Jahre oder noch länger ausweiten zu können. Was halten Sie davon?
Das ist ein verschreckendes Szenario. Die Sinnhaftigkeit des Lebens würde dahin gehen und wir sollten uns an der Stelle wirklich vor Augen führen, dass es sogar als Barmherzigkeit, so möchte ich formulieren, für uns gilt, dass die Endlichkeit des Lebens eben eine solche ist und wir nicht in die Unendlichkeit vernebeln und dann letztendlich jede Bodenhaftung, jeden Bezug zu Zeitlichkeit, jeden Bezug zu der Realität der Zeit als lebensbestimmendes Kriterium verlieren.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sehen den Umgang der Gesellschaft mit alten Menschen nicht als ideal. Was würden Sie sich zum Abschluss wünschen? Wie sollten wir als Gesellschaft mit dem Alter, respektive den alten Menschen, besser umgehen?
Wir sollten uns vielleicht überlegen, wie wir in fortgeschrittenem Alter gesehen werden möchten, wie wir behandelt werden möchten, wie wir akzeptiert werden möchten. Und wenn wir das sozusagen in unser Handlungskonzept den Alten gegenüber integrieren können, dann denke ich, ist eine vernünftige Koexistenz der Generationen gesichert.
Dr. Joachim Müller, Facharzt für Radiologie und Medizinethiker bei Mensch und Medizin. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Müller.
Sehr gerne.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Verena Strauß.
Antibiotika verändern das Darmmikrobiom über viele Jahre. Das zeigt eine große schwedische Registerstudie, aktuell veröffentlicht in Nature Medicine. Untersucht wurden knapp 15.000 Erwachsene. Die Forscher haben Stuhlproben und Verordnungsdaten der letzten 8 Jahre genutzt. So konnten sie frühere Antibiotikatherapien genau zuordnen. Wer Antibiotika eingenommen hatte, zeigte eine geringere Vielfalt an Darmbakterien. Diese Effekte waren im ersten Jahr am stärksten, blieben aber auch noch nach 1 bis 4 Jahren und sogar nach 4 bis 8 Jahren messbar. Mit jeder weiteren Antibiotikatherapie nahm die Vielfalt weiter ab. Das Ausmaß der Veränderungen hing von der Wirkstoffklasse ab. Besonders deutlich waren die Effekte bei Clindamycin, Fluorchinolonen und Flucloxacillin. Schon eine einzelne Behandlung konnte noch Jahre später viele Bakterienarten beeinflussen. Andere Antibiotika wie Penicillin oder Nitrofurantoin hatten deutlich geringere Effekte. Einige der veränderten Bakterien stehen zudem mit ungünstigen Stoffwechselwerten in Verbindung, etwa höherem Gewicht oder Blutfetten. Ob Antibiotika diese Risiken direkt erhöhen, ist noch unklar. Hinweise darauf, warum manche Menschen im Alter geistig besonders fit bleiben, liefert eine neue Studie aus Chicago, die aktuell im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde. Die sogenannten Super-Ager sind über 80 Jahre alt, haben aber die kognitiven Fähigkeiten von 50-Jährigen. Untersucht wurde Hirngewebe nach dem Tod. Im Fokus stand dabei der Hippocampus. Diese Hirnregion ist wichtig für das Gedächtnis. Lange ging man davon aus, dass sich Nervenzellen nicht erneuern. Heute weiß man, dass es dort Stammzellen gibt, aus denen neue Nervenzellen entstehen können. Die Forscher nutzten moderne genetische und epigenetische Methoden. So konnten sie Stammzellen von anderen Zellen unterscheiden. Mit zunehmendem Alter veränderten sich diese Stammzellenmerkmale. Dabei spielte die epigenetische Steuerung eine wichtige Rolle. Bei Superagern fanden sich im Hippocampus etwa 2,5-mal mehr Stammzellen als bei Menschen mit Alzheimer. Der Nutzen von künstlicher Intelligenz bei radiologischer Lungenkrebsdiagnostik ist nicht belegt. Das zeigt eine neue Auswertung des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, IQWIG. Untersucht wurde der Einsatz von KI bei der Auswertung von Röntgenbildern und CT-Aufnahmen der Lunge. Verglichen wurde die Diagnostik mit und ohne KI-Unterstützung. Im Fokus standen Erwachsene mit Verdacht auf Lungenkrebs. Das Ergebnis ist ernüchternd. Es fehlen Studien, die zeigen, ob KI tatsächlich die Behandlung oder den Krankheitsverlauf verbessert. Viele Untersuchungen prüfen nur, ob die KI auffällige Befunde erkennt. Oft bleibt aber unklar, ob diese Befunde wirklich Krebs sind. Auch die Qualität der vorhandenen Studien ist begrenzt. Forscher der Universität Edinburgh haben aus alten Plastikflaschen ein wichtiges Medikament hergestellt. In der biotechnologischen Forschung werden aus Kunststoff gewonnene aromatische Monomere in hochwertige Arzneimittel zur Behandlung neurologischer Erkrankungen bei Menschen umgewandelt. Das berichtet die Arbeitsgruppe aktuell im Fachmagazin Nature Sustainability. Das entstandene Medikament heißt Levodopa und ist zur Behandlung von Parkinson geeignet. Die Basis sind PET-Flaschen. Dieses Material wurde zunächst in seine chemischen Bausteine zerlegt, danach kamen gentechnisch veränderte Escherichia coli-Bakterien zum Einsatz. Diese Bakterien wandelten die Stoffe in mehreren Schritten in L-Dopa um. So kann wertvoller Kohlenstoff wiederverwendet werden, statt verloren zu gehen. Die Forscher sehen darin großes Potenzial.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Verena Strauß. In Mensch und Medizin sprechen wir jetzt über die Aufarbeitung der sogenannten Corona-Pandemie in Thüringen. Im Thüringer Landtag gibt es zwei Gremien zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie, den Untersuchungsausschuss Corona-Maßnahmen in Thüringen und die Enquete-Kommission Lehren aus der SARS-CoV-2-Pandemie in Thüringen. Beide zielen auf Analyse von Maßnahmen, Fehlern und Empfehlungen für zukünftige Krisen ab, unterscheiden sich aber im Fokus und Zusammensetzung. Dr. Gunter Frank ist Mitglied der medizinischen Fachredaktion von Mensch und Medizin und hat in beiden Gremien als Sachverständiger ausgesagt. Darüber sprechen wir jetzt. Ich grüße dich, Gunter.
Ja, hallo Corinna.
Du wurdest am 31. März im Corona-Untersuchungsausschuss in Thüringen angehört. Worüber hast du da gesprochen? Was war dein zentrales Anliegen?
Also der Titel dieses Untersuchungsausschusses heißt ja letztendlich aus dieser Zeit lernen, Fehler verhindern und dergleichen analysieren. Und der Untersuchungsausschuss ist ja im Gegensatz zur Enquete-Kommission ein relativ scharfes Schwert. Das heißt, ich wurde gleich zu Anfangs auch darüber belehrt, dass man die Wahrheit zu sagen hat, dass man also sich darauf einrichten muss, wie unter Eid zu sprechen. Und es ist auch so, dass man, wenn man die Ladung bekommt, nicht einfach fernbleiben kann. Also man braucht auch schon einen sehr, sehr guten Grund, dort nicht zu erscheinen. Und das heißt, das ist anders wie bei der Enquete-Kommission, die ja eher so ein vergrößertes Kaffeekränzchen ist, aber trotzdem seine Berechtigung hat. Ja, du hast gefragt, über was es ging. Und zwar wurde ich 2,5 Stunden befragt, und zwar von allen Parteien. Natürlich um das Thema, was ist da schiefgelaufen, wo waren die Fehler gewesen. Und wie wir ja alle wissen, die Kontrafunk hören, musste man ja von Anfang an beginnen, nämlich die Frage, gab es überhaupt eine relevante Pandemie? War das Ganze überhaupt notwendig gewesen?
Und was hast du da gesagt, so im Detail?
Also es wurde wirklich ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und was mir das Wichtigste ist, mal ganz abgesehen von den Hintergründen, ist, wenn eine Regierung in einer verantwortlichen Weise mit einer Krise umgeht, muss sie wissen, was sind die Gefahren einer solchen Krise, wie messe ich diese Gefahren, wie messe ich, ob die Gefahren eintreten, ob meine Ressourcen reichen oder ob sie nicht reichen und wie messe ich, dass die Maßnahmen nicht mehr Schaden anrichten als die Therapie selbst. Also ich habe begonnen damit, dass ich gesagt habe, stellen Sie sich einfach mal vor, es kommt ein Patient zum Arzt zu einer Krebsvorsorgeuntersuchung. Dort stellt man einen Tumor fest und der Arzt schickt den Patienten zu einem Krebsspezialisten und er sagt zu dem Patienten, ich habe eine Therapie, eine Chemotherapie, die ist ausgezeichnet, die wird verhindern, dass Ihr Tumor weiter wächst, Sie werden überleben. Und dann willigt man ein und in der Tat, der Tumor wächst nicht weiter, aber die Leber geht kaputt, man bekommt einen Herzinfarkt und eine schwere Depression. Und dann bei einer Nachkontrolle stellt sich raus, es war gar kein Krebs gewesen, man hätte die Therapie überhaupt nicht gebraucht. Und dann habe ich gesagt, und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir mitten in der Corona-Krise.
Wie ist man dir da begegnet bei solchen Antworten?
Defensiver, wie ich eigentlich gerechnet habe. zum Beispiel bei einer Parlamentarierin aus der CDU oder auch die Vertreterin der SPD oder Linken, sie haben wirklich versucht, irgendwie die Narrative zu retten, also irgendetwas zu finden. Und sie haben sich auch Mühe gegeben, sie haben wirklich in meiner Vergangenheit gesucht, bis sie einen Beitrag von mir gefunden haben vom 22. März 2020, wo ich anscheinend geschrieben habe, die Katastrophe ist ja ausgeblieben, vielleicht auch wegen der Maßnahmen. Das war März früh. Und dann kamen die Arbeiten von Ioannidis, da kam die Stellungnahme von Andreas Sönigsen im Deutschen Netzwerk für evidenzbasierte Medizin. Dann kamen auch die Zweifel auf. Und dann habe ich ja ein paar Tage später dann schon gesagt, zum Beispiel auch in einer Talkrunde vom Servus TV, dass man mit den Maßnahmen, mit den Lockdowns mehr Schaden anrichten wird, als das Virus je könnte. Aber mit diesem einen Satz haben sie versucht, als wäre ich doch jemand gewesen, der die Maßnahmen richtig gefunden hat. Und dann habe ich ihnen halt erklärt, dass wenn man verantwortlich mit einer Krise umgeht, muss man wissen, was sind die relevanten Endpunkte, was sind die wichtigen Kennziffern. Der Marcel Barz nennt es auch so schön, die Betonzahlen, also die Zahlen, die entscheidend sind. Und die sind eben von Anfang an relativ schnell klar gewesen. Schon von den ersten Veröffentlichungen der Chinesen, die ersten klinischen Studien im Januar, Februar, gut, also publiziert, ganz klar, Risikogruppe sind die Alten und die Schwerstkranken. Das Sterbealter ist sehr hoch. Und alle anderen sind nicht bedroht von dieser Erkrankung, also nicht mehr wie von einer mittelschweren Grippe. Die Jüngeren eher von einer leichten Grippe. Und das war von Anfang an klar und das hat sich die ganze Zeit bestätigt in allen Studien, Ioannidis, Heinsberg, später auch. Und das bedeutet, man hat eigentlich komplett von Anfang an überzogen. Man hätte auf Sicht fahren können, man hätte schauen können, wie entwickelt sich die Infektionssterblichkeit. Und die war halt immer die einer Grippe. Dann habe ich denen auch erklärt, dass man von Anfang an, auch Herr Drosten zum Beispiel hat es zum Teil gemacht, die Fallsterblichkeit mit der Infektionssterblichkeit verwechselt hat, weil die Fallsterblichkeit betrifft zum Beispiel die Kranken, die ins Krankenhaus kommen, die Schwerkranken. Und da hat man tatsächlich in Pflegeheimen zum Beispiel Fallsterblichkeiten von 8%. Aber das ist nicht das Entscheidende, was eine Regierung wissen muss. Die muss die Infektionssterblichkeit kennen. Also wie viel Prozent sterben von denen, die ganz allgemein infiziert sind, auch wenn sie nur einen leichten Schnupfen haben. Und die war nie über einer Grippe gewesen. Die Modellrechnungen, die die Panik ja angeschoben haben, die im Bereich der evidenzbasierten Medizin die unterste Beweiskraft sind. Wenn man mit Modellrechnungen Politik macht oder Systeme aufbaut, dann kann man auch gleich in die Glaskugel gucken. Und ich habe vor allen Dingen eins gemacht. Ich habe Ihnen ein Interview vorgelesen, welches der Professor Windeler im 22 im Cicero gegeben hat. Und das muss man sich mal wirklich klar machen. Windeler war damals Chef vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, im IQWiG. Und das IQWiG hat viel Manpower, ich weiß, wie viele Mitarbeiter die haben, 30, 40, Geld vom Staat, um medizinische Maßnahmen nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin zu bewerten. Also das ist genau das Institut, was du in einer medizinischen Krise brauchst, um die Gefahr zu evaluieren, anhand der internationalen Datenlage und auch die Maßnahmen zu bewerten. Und Windeler hat keinen einzigen Anruf bekommen, obwohl Gesundheitsminister direkt Zugriff auf das Institut hat. Und der Windeler hat dann gesagt, man wollte keine evidenzbasierte Expertise haben. Und die Leute, die sich zu Wort gemeldet haben, er hat dann auch den Namen Drosten im anderen Zusammenhang gemeint, haben eigentlich keine Ahnung von evidenzbasierten Medizin. Und Corinna, danach kam auch wieder ein Virologe als Sachverständiger nach mir. Das war der Herr Kekulé. Ich habe zum Teil zugehört, was er gesagt hat. Auch er hat keinen blassen Schimmer von evidenzbasierter Medizin. Und dann geht's halt schief. Dann richtest du mehr Schaden an als Nutzen. Ist so.
Und dann ging das ja los mit dieser Testerei und letztlich wurde ja dann die Pandemie durch diese Corona-Tests, also PCR und Schnelltests, definiert so quasi. Waren das auch Themen, die da zur Sprache kamen?
Ja, ich wurde gefragt, was ich von der 7-Tage-Inzidenz in Thüringen halte. Dann habe ich gesagt, wissen Sie was, mir fällt es jetzt schwer, nicht respektlos zu sein. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben hier unten in Erfurt am Tag 1000 Raser. Jetzt machen Sie am Tag A 10 Radarfallen. Sie blitzen 100 Leute. Am Tag B stellen Sie 20 Radarfallen auf, doppelt so viele, und Sie blitzen 200 Leute. Wie unterscheidet sich die Zahl der Raser insgesamt an Tag A und B? Das ist eine Fangfrage für einen Fünftklässler. Sie unterscheidet sich überhaupt nicht. Sie haben einfach nur mehr getestet. Die Anzahl ist gleich geblieben. Aber auf dieser Basis wurde der Öffentlichkeit suggeriert, als hätten wir einen Wahnsinnsanstieg von Fällen. Das war kein Anstieg, man hat mehr getestet. Und ich habe gesagt, was das RKI da veranstaltet hat, ist der Ausverkauf von Kompetenz, von Intelligenz. Dümmer kann man es nicht machen. Aber alle, die das gesagt haben, alle fitten Leute, die die Regierung durch diese sogenannte Pandemie, die ja nur nach der Definition der WHO ohne Pandemie war, da ist noch Schnupfen eine Pandemie, aber sie war nicht relevant für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Alle diese Leute waren da und wurden ausgegrenzt. Also wir haben so gute Leute in diesem Land und es wäre ein leichtes gewesen, dieses Land und die Regierung ohne Kollateralschäden durch diese grippale Welle zu lotsen mit Schutz der Altersheime. Wir haben Leute wie zum Beispiel Matthias Schrappe als Gesundheitswissenschaftler, wir haben Andreas Sönigsen als Top-Epidemiologe, wir haben Professor Windeler und Antes, das sind die Mathematiker, die mit Zahlen umgehen können, und Professor Mühlhauser, Frau Mühlhauser, die wirklich top ist, was medizinische Kommunikation betrifft mit der Bevölkerung. Das wäre ein einfachstes gewesen, ohne diese ganzen Schäden durch diese Zeit zu kommen. Aber diese Leute wurden komplett ausgegrenzt, wurden rausgehalten von sogenannten Wissenschaftlern, die also mehr Wissenschaft simuliert haben und sich da angemaßt haben, als Virologe die Welt zu erklären. Also das war wirklich Katastrophe und man hat gesehen, wo es ihn geführt hat. Und du hast gemerkt, wie schwer sie sich taten und wie sie versucht haben, von Seiten der Regierungsparteien irgendein Argument dagegen zu finden. Sie haben keins gefunden.
Wie war denn die Atmosphäre da in der Kommission? Gab es da offene Diskussionen oder eher Konfrontationen oder eben schweigendes Desinteresse?
Also es ist ja so, die Fraktionen haben das Recht, 10 Minuten lang den Sachverständigen zu befragen und dann kommt die nächste Fraktion dran. Und wenn die Runde zu Ende ist, wird gefragt, gibt es eine weitere Runde und dann geht es weiter. Und es gab vielleicht 3 Runden, wo durchgelaufen sind und die letzten 2 Runden hat dann mich die AfD alleine gefragt. Auch, muss ich sagen, BSW hat gut gefragt und hat auch verstanden, dass es absoluter Quatsch war, was da gelaufen ist, gefährlicher Quatsch. Dazu bin ich, glaube ich, auch der Richtige, weil ich ja Hausarzt bin. Ich habe die Leute ja in meiner Sprechstunde. Ich sehe denen in die Augen, was die mir erzählen. Und dann habe ich denen halt nochmal erzählt, was meine Patienten dieser Zeit erlebt haben. Und dass es eine absolute menschliche, humanitäre Katastrophe war, was wir da angerichtet haben. Und dass jeder zivilisierte Staat sich schämen muss, was da gelaufen ist in den Altersheimen. Ja, das einsame Sterben in den Krankenhäusern, man konnte sie nicht verabschieden, was mir mit den Kindern umgegangen ist. Und ich habe versucht, ins Gewissen zu reden und gesagt, wissen Sie, da kann man jetzt Zahlen und Statistiken sich anschauen, aber unterm Strich ist das eine absolute Katastrophe, eine Schande für ein zivilisiertes Land. Und sowas darf nicht wieder passieren. Und eigentlich hat da niemand dagegen gesprochen und vielleicht habe ich auch ein paar erreicht, vielleicht.
Bei den anderen Parteien, was hattest du da für einen Eindruck, als sie dich befragt haben? Haben sie verstanden, was du gesagt hast oder haben sie verstanden, was schiefgelaufen ist?
Also ich glaube, jeder hat inzwischen begriffen, dass es nicht gut gelaufen ist. Natürlich ist es die AfD, die im Rahmen der Aufklärung das Ganze vorantreibt und die AfD ist ja die größte Fraktion, die haben auch die meisten Mitglieder in diesem Untersuchungsausschuss und ich kenne diese Mitglieder persönlich, weil ich in der Enquete-Kommission ja, wo man ja auch als Nicht-Parlamentarier Teil der Kommission sein kann, bin ich ja Mitglied, also wir kannten uns schon. Und es ist natürlich klar, dass die genau wissen, wie ich denke. Und da sind wir auch weitgehend inhaltlich deckungsgleich, was das Thema Corona betrifft, definitiv. Ich glaube, der in der Kommission von BSW saß, hat das, glaube ich, auch sehr verstanden. Mhm. Ich kenne ja auch Sarah Wagenknecht und da ist ein ähnliches Denken da. Bei den anderen merkst du irgendwie, wie es im Gehirn arbeitet. Wie die Rädchen sich drehen in Richtung Wirklichkeit und Wahrheit und man versucht irgendwie das aufzuhalten, aber es geht nicht, weil die Wirklichkeit ist einfach zu krass.
Nun gibt es ja diese beiden Gremien ganz kurz jetzt, Gunther, den Untersuchungsausschuss und die Enquete-Kommission. Was ist denn da eigentlich der Unterschied?
Enquete-Kommission wird eben auch anteilig zum Parlament Mitglieder bestimmt. Die dürfen aber auch außerhalb des Parlaments sein. Also da darfst du als Sachverständiger auch Mitglied der Kommission sein und bei den Fragenden sein. Also die Enquete lädt sich dann Experten ein und dann kannst du auch als Nicht-Parlamentarier diese Experten befragen. Das habe ich zum Beispiel bei den Vertretern des Gesundheitsministeriums in Thüringen gemacht und das war sehr interessant. Aber hier stehst du quasi nicht unter Eid und du brauchst auch nicht kommen, wenn du eingeladen wirst als Sachverständiger. Das Ganze wird auch öffentlich übertragen und soll quasi so eine Art Think Tank, Ideengeber sein fürs Parlament. Der Untersuchungsausschuss ist ein ganz anderes scharfes Schwert. Der ist justiziabel. der versucht auch zum Teil vielleicht Dinge, die in Richtung Verbrechen gehen, aufzudecken. Da musst du erscheinen und das sind nur Parlamentariermitglieder. Und die Sachverständigen müssen erscheinen und sie müssen wahrheitsgemäß antworten, weil sonst sie stehen quasi unter Eid.
Gab es denn da für dich auch so quasi ein Highlight? Gab es Situationen, wo du dachtest, das geht jetzt in die richtige Richtung? Oder welche Schritte müssten denn jetzt passieren da?
Also wir wissen alle, dass dieses Thema eng verknüpft ist mit anderen Regierungsnarrativen, die genauso schädlich und falsch sind und das Land in große Probleme bringen. Und wenn eins dieser Narrative fällt, ob es jetzt Klima ist, Migration oder Corona, dann kann vielleicht das ganze Gebilde fallen und die Leute vielleicht mal aufwachen, was ihnen die letzten Jahre so alles an Nachrichten gefiltert auf den Tisch präsentiert worden ist. Und das ist natürlich ein dickes Brett zu bohren, weil diejenigen, die noch die Mehrheiten haben in diesen Kommissionen, gehören den Parteien an, die das Ganze verbockt haben. Und in diesen Kommissionen wird natürlich auch zum großen Teil Täterschutz betrieben. Und es wird sich auch in den Abschlussberichten zeigen dieser Kommission. Ich habe es in Nordrhein-Westfalen erlebt, wo ich auch Mitglied war in der Enquete-Kommission. Im Abschlussbericht steht dann drin, alles war richtig. Und bei den Sondervoten, dann können eben Mitglieder, die da nicht der Meinung sind, können eine Minderheitenmeinung äußern in den Sondervoten. Da haben wir dann die Dinge klargerückt und dann sagt natürlich wieder die Mehrheitsmeinung, ja, aber das ist nicht wissenschaftlich. Was natürlich absolut Hohn ist. Das heißt, offiziell werden diese Kommissionen noch nicht dazu führen, dass dann eine Schlagzeile erscheinen wird im Spiegel oder in der Tagesschau. Große Fehler und Verantwortlichkeiten. Spahn hat gelogen und hat Verbrechen begangen oder Lauterbach. Das wird nicht passieren. Aber das Entscheidende für mich ist, die Beteiligten, auch die Täter, merken, sie kriegen das Thema nicht vom Tisch. Sie kriegen es nicht unter den Teppich. Es ist zu groß. Es wurde zu viel Mist gebaut. Zu viele Menschen sind geschädigt worden, sind traumatisiert worden. Und das Thema wird nicht verschwinden. Und wir können nicht in die Zukunft gucken, aber vielleicht fällt das mal irgendwann wie ein Kartenhaus zusammen und dann wird den Leuten auch schlagartig klar, was für ein unmenschliches, ja, gefährliches Unterfangen es war, eine Pandemie auszurufen, so zu tun, als wäre das ganze Land bedroht, dann gefährliche neue Arzneimittel wie ein Tierversuch, ja, unter die Menschen zu bringen und was man da eigentlich angerichtet hat.
Dr. Gunter Frank, Mitglied der medizinischen Fachredaktion von Mensch und Medizin, über die Arbeit der Enquete-Kommission und des Untersuchungsausschusses zur Corona-Aufarbeitung im Thüringer Landtag. Danke für das Gespräch, Gunter.
Ja, ich danke dir, Corinna.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir freuen uns darauf und beantworten Ihre Fragen in der Sendung regelmäßig. Bedenken Sie aber, dass wir keine medizinische Beratung oder Therapieempfehlungen abgeben können. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr und freitags nochmal um 15 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Zegerle. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.